Darauf kannst du bauen, ist das Thema der Predigt heute, mit der wir dann zum Abschluss unserer Predigtreihe über die Bergpredigt kommen werden. Als Jesus sich dem Ende der Bergpredigt nähert, sagt er nach Matthäus 7, Abvers 21 folgende Worte. Haben wir noch Freunde dazugekriegt, die Arabisch oder Persisch sprechen, uns noch nicht haben? Hier vorne wären noch Zettel, wo ihr die Übersetzung habt, auch wenn die das jetzt verstehen. Jesus sagt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Jesus zieht hier eine klare Linie. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, heißt das nicht reden, sondern tun. Nicht auf Spektakuläres schauen, sondern gelebte Beziehung zu Gott im Alltag. Auf unserer Gemeindefreizeit im August wurden wir eingeführt in das Leben und die Gedanken von Teresa von Avila. Andrea hat das für uns gemacht und ich habe mich weiter mit dieser Dame auseinandergesetzt und habe gelesen, dass sie zum Beispiel schreibt, sehe ich Menschen, die so sehr auf ihre Gebetsweise versessen sind, dass sie sich starr und steif in sich selbst verschließen, wie wenn sie nicht wagten, sich zu rühren, um ja kein Krümel ihrer Andacht zu verlieren, so verraten sie mir damit, wie wenig sie von dem Weg wissen, der zur Vereinigung mit Gott führt. Sie meinen, auf Andachtsgenüsse komme es an. Nein, meine Schwestern, sie lebte in einem Nonnenkloster, nein, Werke will der Herr. Wenn du weißt, du könntest einer Kranken Linderung verschaffen, so lass ohne Zögern von deiner Andacht ab und tu's. Und an anderer Stelle schreibt sie, wisst ihr, was es heißt, ein geistlicher Mensch zu sein? Es heißt, Diener Jesu Christi zu sein, der mit seinem Stempel, dem Kreuz bezeichnet, bereit ist, auch den Menschen um seinetwillen zu dienen, wie er selbst ihnen diene. Werke will der Herr. Das Aussprechen von Wahrheiten ist gut. Gebet, Betrachtung, Nachdenken über das Wort Gottes ist gut. Aber entscheidend ist, dass ich eine Beziehung mit Jesus lebe. Eine Beziehung leben, das heißt auch miteinander reden, einander erforschen, was willst du, was soll ich tun? Beziehung zu Jesus leben heißt auch immer, in Gemeinschaft zu leben mit denjenigen, die auch mit ihm leben. So schreibt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander. Dieses Leben mit Jesus, so sagt Jesus, kann nur dann geschehen, wenn wir auf dem festen Boden stehen, den er uns gegeben hat. Und habe ich da gerade dieses Haus gehabt, das hat mir einfach gefallen. Es ist natürlich ein bisschen einsiedlermäßig, aber es stand offenbar schon lange Zeit auf einem Felsen. Und das Bild oder dieses Haus, das es wirklich gibt, bezieht sich vielleicht nicht auf die Worte Jesu. Aber sie haben genau mit dieser Situation zu tun. Denn Jesus fährt in diesem Abschnitt in Matthäus 7 fort mit folgenden Worten. Er sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ich weiß, Vor vielen, vielen Jahren hatte ich diesen Text einmal beim Abschluss des ersten Gemeindeunterrichts, bei dem ich hier in der Gemeinde dabei sein darf. Aber es wird nicht dieselbe Predigt sein. Jesus spricht davon, bau auf festem Boden auf. Wir haben es eben schon gehört, heute ist Ewigkeitssonntag. Da stellt man sich die Frage, was hält, wenn nichts mehr hält, wenn ein Leben zu Ende ist? Und wir haben an Christoph Jandré gedacht, auf dessen Todesanzeige das Bibelwort aus dem Philipperbrief stand, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und so sagte er, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ich weiß, dass ich bei Jesus sein werde. Das war für ihn klar. So schwer es ihm fiel, Gabriele zu verlassen, so sehr freute er sich auf die Begegnung mit Jesus. Bei ihm darf er nun sein. Denn sein Leben war auf Felsen gebaut, auf festen Boden gebaut. Seine Hoffnung war und ist eine reale Hoffnung. Jesus spricht in der Bergpredigt zu Menschen, die seine Worte gehört haben. Und er sagt, dass man seine Worte auch hören kann und trotzdem so lebt, dass man das eigene Leben ruiniert. Dann nämlich, wenn es beim Hören, vielleicht auch beim Wissen bleibt. Jakobus, nach Matthäus 13, ein Bruder Jesu, schreibt in seinem im Neuen Testament enthaltenen Brief, dem Jakobusbrief, im 2. Kapitel, was nützt es, Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie zum täglichen Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt auch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt es ihnen? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Hier geht es nicht darum, dass wir uns durch Taten einen Platz im Himmel verdienen, wie manche Menschen das glauben. Es geht darum, dass Glaube sich nicht in erster Linie im Kopf abspielen kann, wenn er wirklicher Glaube ist. Glaube bedeutet nicht nur, dass ich bestimmte Inhalte als wahr ansehe und mich dazu mit Worten bekenne. So geht das im Islam. Ich muss die Schahada vor Zeugen in arabischer Sprache sprechen und einige Glaubenssätze bejahen und dann gehöre ich dazu. Christ wird man so oder ähnlich nicht. Christ wird man auch nicht dadurch, dass man getauft wird. Christ wird man durch eine Beziehung zu Jesus, die gelebt wird, die sich in Begegnung und Taten äußert. Unser Gemeindebund hat beschlossen, dass die Jahre 2018 und 2019 unter dem Thema stehen, bei vielen Veranstaltungen auf überregionaler Ebene, inspiriert leben, dass Christus Gestalt gewinnt. Das ist auch auf einem Papier, das hier, glaube ich, auch schon mal auslag, formuliert worden. Ich habe euch einfach noch mal ein paar davon ausgedruckt, die liegen da draußen auf dem Tisch. Darin heißt es zum Beispiel, Gott ist da. Mitten in unserem Leben ist er Ursprung und Kraft. Er hat uns in Jesus seine Liebe gezeigt und inspiriert uns durch den Heiligen Geist immer wieder neu zum Leben. Inspiriert Leben braucht die Sammlung der Gemeinde um Jesus Christus als Mittelpunkt, wie ihn die Heilige Schrift bezeugt. Er ist die Quelle, aus der wir leben. Bei ihm sind wir zuallererst Empfangende. Die Begegnung mit Jesus Christus gibt unserem Leben Tiefe und verändert uns. Das gilt für jeden persönlich und für uns als Gemeindebund. Im gemeinsamen Hören auf Gott, im Lesen der Bibel und im Feiern seiner Zuwendung wird unsere Einheit und Verbundenheit erfahrbar. Christsein Das geht nur in dauerhafter Beziehung zu Jesus, im Kennenlernen Jesu, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, in der Versammlung mit anderen Christen, die auch Jesus nachfolgen wollen, und in der Entscheidung, unser Leben an seinen Worten und Werten zu messen. Wie können wir ihn Herr nennen, wenn wir gar nicht bereit sind, das zu tun, was er sagt? Dann ist er vielleicht ein Bekannter, aber er ist nicht unser Herr. Jesus sagte in der Bergpredigt, das haben wir an einem anderen Sonntag schon gehört, Matthäus 6, Vers 24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Am vergangenen Mittwoch war die Tageslosung, die viele von uns vielleicht gelesen haben, ein Text aus dem Buch Sprüche, Kapitel 16, Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Ich finde, das ist ein sehr aktueller Text. Wer lügt, zum Beispiel dadurch, dass er bei der Steuererklärung falsche Angaben macht, dem Sozialamt Einnahmen verschweigt, Arbeitsleistungen berechnet, die er gar nicht erbracht hat, oder beim Verkauf zum Beispiel eines Autos schwindelt, der kann durchaus reicher werden als der, der ehrlich ist. Ulrich Wilkens, früherer Nachrichtensprecher, hat ja mal ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der Ehrliche ist der Dumme«. Und da hat er genau diese Dinge angesprochen. Gott meint jedoch, besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Bedenke ich das bei meinem Umgang mit Finanzen? Ein negatives Beispiel haben wir in den letzten Tagen gesehen. Donald Trump, amerikanischer Präsident, will ein gutes Verhältnis zu Saudi-Arabien, obwohl sein eigener Geheimdienst der Meinung ist, der Prinz sei verantwortlich für die Ermordung des Regimekritikers Khashoggi. Donald Trump meint America first. Er verzichtet nicht auf hunderte Milliarden, sagt er. Bisschen übertrieben, denn in Wirklichkeit fließen nur 14,5 Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien nach USA. Aber er sagt, das ist mir wichtig. Alles andere interessiert mich nicht. America first. Ich habe manchmal den Eindruck, wir denken zwar nicht im Rahmen von Milliarden, aber wir neigen auch dazu, da wo es darum geht, dass es uns besser gehen könnte, Werte nicht mehr so ernst zu nehmen. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Christus zentriert heißt nicht, dass wir inbrünstig singen, wie toll Jesus ist. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen eine große Sehnsucht danach haben, einen schönen Gottesdienst zu erleben, in dem sie sich wohlfühlen. Und das ist auch gut so. Aber haben sie auch Sehnsucht danach zu erfahren, was Jesus will und dies dann auch zu tun? Fasziniert Jesus dich eigentlich noch? Bedeutet dir seine Gegenwart eigentlich noch etwas? Ich zeige euch mal ein kurzes Video. Dieses Video soll deutlich machen, was es wirklich bedeutet. Jesus ist nicht vor 2000 Jahren in einem bestimmten historischen Moment auferstanden, das auch, aber darum geht es nicht. Er hat den Titel »He is still risen«. Er ist immer noch auferstanden. Kann dich das noch begeistern? Vertraust du dem Auferstandenen? Ist dir bewusst, dass Jesus da ist, dass er auch jetzt hier in unserer Mitte ist? Ist dir bewusst, dass du mit ihm reden kannst, jederzeit? Ist dir bewusst, dass du nur die Bibel aufschlagen musst, um ihn besser kennenzulernen? Und ergänzend zum persönlichen Bibel in der Bibel kann man das ja auch gemeinsam tun. Wenn du Jesus besser kennenlernst, dann wirst du begeistert von ihm sein, aber auch nur dann. Und wenn er für uns der Mittelpunkt ist als Gemeinde, erleben wir Gemeinde als seine Gemeinde. Gemeinde, die sich in seinem Namen versammelt. Welchen Grund gibt es eigentlich für unsere Existenz? Wozu ist unsere Gemeinde da? Was ist der Sinn von Gemeinde? Im Jahre 1994 geschah in Colorado in den USA etwas, was wir jetzt in Kalifornien im Fernsehen sehen. Eine Gruppe von Feuerwehrleuten kämpfte seit Tagen gegen eines der größten Buschfeuer der Geschichte an. Mit schwerem Gerät sind sie in unzugänglicher Landschaft unterwegs, um eine Schneise zu schlagen, die dem Feuer Einhalt gebieten soll. Plötzlich springt das Feuer durch eine Windböe über die Männer hinweg und in Sekunden sind sie komplett von tosenden Bränden eingeschlossen. Als die Gruppe sich zum Waldrand zurückzieht, erreicht sie innerhalb von wenigen Sekunden das Feuer. Die Männer haben keine Chance. Untersuchungen der US-Behörde haben später gezeigt, dass die Männer schwer bepackt mit ihren Gerätschaften auf dem Rückzug waren. Der Befehl, das Material in solchen Situationen zurückzulassen, drop your tools, schmeiß dein Werkzeug weg, das hatten die Feuerwehrmänner ignoriert. Das gehörte doch zu ihnen, ihr Werkzeug als Feuerwehrmänner. Ähnlich gelagerte Fälle kennt man aus dem Militär, wo Seeleute beim Sinken eines U-Boots trotz ausdrücklichen Befehls, ihre Schuhe zurückzulassen, mit ihren stahlbesohlten Stiefeln in die Schlauchboote sprangen, diese schwer beschädigten und zum Kentern brachten. Das Werkzeug gehörte zur Identität. Programme, Formen, Traditionen. Unsere Identität als christliche Gemeinde ist in Jesus Christus. Nicht im Werkzeug. Werkzeug kann gut und hilfreich sein. Ich habe Schwiegersöhne, die handwerklich begabt sind. Dafür bin ich dankbar. Ich bin es nämlich gar nicht. Und meine Frau ist da auch noch besser drin als ich. Aber ich weiß, wie gut es ist, wenn man gutes Werkzeug hat. Ganz klar, das kann gut und hilfreich sein. Aber es macht uns nicht aus. Und es macht uns auch nicht aus als Gemeinde, was wir an äußeren Mitteln, Formen und Werkzeug haben. Wenn sich alles nur noch darum dreht, und oft ist es ja so, ich habe genug mit Gemeinden zu tun, in denen Konflikte vorherrschen, da dreht sich's meistens um das Werkzeug. Man hat den Boden verlassen, auf dem man eigentlich bauen sollte, Christus, und streitet sich über das Werkzeug, das es fetzt. Und dann hat man auf einmal nicht nur eine, sondern zwei oder drei Gemeinden am Ort. Unsere Identität ist Jesus. Er ist der Fels, auf den wir bauen sollten. Als ich diese Worte überlegte, fiel mir ein Lied aus meiner Jugend ein, in den 70er Jahren. Da gab es einen Sänger, Larry Norman, den ich unheimlich mochte. Er hat damals ein Lied geschrieben, "He is the rock that doesn't roll." In Deutsch klingt das nicht so toll. Er ist der Fels, der nicht wegrollt. Der ist Christus. Er hat uns zu Salz und Licht gemacht. Wenn wir auf ihn bauen, dann sind wir seine Kirche. Und dann dienen wir auch dieser Welt. In dieser Mission Statement, wie es genannt wird, von inspiriert Leben, dass Christus Gestalt gewinnt, heißt es auch, wir machen uns bewusst, dass unsere Spiritualität als Baptisten und Brüdergemeinden wertvoll ist. Ausdrucksformen, die schon lange zu uns gehören, wie das Leben mit der Bibel, die stille Zeit, das persönliche und gemeinschaftliche Gebet, gemeinsames Essen und Feiern, Zeugnisse und Gemeindegespräche sind Wege, die sich der Gegenwart Gottes öffnen, sich der Gegenwart Gottes zu öffnen. Wir wollen sie entstauben, neu mit Leben füllen und so auf Gott hören und seinem Heiligen Geist neu begegnen. Am vergangenen Mittwoch hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel etwas gesagt zum Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. Patriotismus, so meinte sie, bezieht andere mit ein, weil man weiß, das ist für das eigene Land besser. Ich glaube, das kann man auch auf Gemeinde übertragen. Als Gemeinde sind wir nicht allein. Und ich glaube, überleben werden nur Gemeinden, die bereit sind, sich auch auf andere Gemeinden einzulassen, zusammenzuarbeiten. Das heißt Gemeinden in unserem Gemeindebund, im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Das heißt aber auch in der örtlichen Ökumene. Andere Gemeinden, auch andere Kirchen, können einander bereichern. Deswegen heißt es im Mission Statement auch, wir wollen neugierig sein und durch andere christliche Traditionen, interkulturelle Begegnungen und neue Ausdrucksformen inspirieren und bereichern lassen. Indem wir in kleinen Schritten Ungewohntes ausprobieren, geben wir dem Hören auf die lebendige Stimme Gottes eine neue Chance. Indem wir uns durch vielfältige Facetten geistlichen Lebens berühren lassen, können wir neue Möglichkeiten mit Gott entdecken und sprachfähig werden für unseren Glauben. Wir wollen unsere Gemeinden ermutigen, für die Begegnung mit Gott vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen, so dass Christus durch unser Handeln in der Begegnung mit anderen Menschen und in der Gesellschaft Gestalt gewinnt. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist, dann ist die Einheit in ihm entscheidend, nicht konfessionelle Alleinstellungsmerkmale. Das bedeutet keine Anpassung oder Mehrheitsentscheidungen darüber, wer Recht hat. Die würden dann in jedem Land anders ausfallen, weil es ganz unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse sind. Das geschieht dann, wenn man die Entscheidung über Glauben dem Staat überlässt. Wenn Kirche und Staat oder eine Kirche und Staat eng verbunden sind. Wir erleben es zurzeit, ich weiß nicht genau, wie der Stand der Dinge ist, dass erstmals in einem Land der europäischen Religion, der Europäischen Union die Religionsfreiheit abgeschafft werden soll, in Bulgarien. Man hat dort die Idee gehabt, in Bulgarien darf es zukünftig nur noch eine islamische Gemeinschaft geben und die bulgarisch-orthodoxe Kirche. Alle anderen Religionen sind neuzeitlich, gehören nicht zu unserem Land und unserer Kultur, die werden jetzt verboten. Es gibt natürlich Initiativen, die dagegen angehen, aber der Plan ist das. Wenn wir fordern, dass bestimmte Religionen verboten werden, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn auf einmal wir selber auch dazu gehören. Der Staat hat sich nicht in den persönlichen Glauben von Menschen einzumischen. Es ist weder Recht noch Auftrag des Staates, Religionen zu erlauben oder zu verbieten, sondern Menschen dürfen das glauben, was sie glauben möchten. Das bedeutet Freiheit. Ob das richtig ist oder falsch, das hängt davon ab, was wir denken. Und wenn wir meinen, unser Glaube ist der richtige, dann sollten wir ihn leben. Das kann überzeugen, nicht nur davon reden. Wenn Christus der Mittelpunkt ist, dann ist die Einheit in ihm entscheidend. Ich erinnere mich daran, vor vielen hundert Jahren war ich mal Student, also nicht ganz vor vielen hundert Jahren, aber vor langer Zeit. Und ich bin damals in eine Kirche gegangen, eine Gemeinde gegangen, die war halt an meinem Ort. Und ich hörte von dieser Kirche, die gibt es heute in Deutschland gar nicht mehr, die hieß Missionsallianzkirche oder Christian and Missionary Alliance. Die sind inzwischen im Bund freier evangelischer Gemeinden aufgegangen. Der Pastor, ein Amerikaner, sagte mir, dass diese Kirche in Vietnam die größte christliche Kirche sei. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Soweit ich weiß, heißt das in Vietnam Thin Linh, zumindest damals so. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es ist eine vollkommen unbekannte Kirche in unserem Land. Und so ist das manchmal, dass kirchliche Gruppen in dem einen Land ganz bekannt und groß sind, die Mehrheit bilden und andere nicht. Ein amerikanischer Freund sagte mir mal, ich bin durch meine Heimatstadt im Mittelwesten gefahren und sah da immer so eine lutherische Kirche. Ich dachte, das ist irgendwie so eine Sekte. Aber als ich dann nach Deutschland kam, merkte ich, das sind ja auch Christen. So sind die Unterschiede und die Größenordnungen. Das spielt überhaupt keine Rolle, wenn es darum geht, wo finde ich Christen oder nicht. Da gibt's nicht groß und klein. Da gibt's halt viel Geschichte, viele Ereignisse in der Vergangenheit. Aber wenn Jesus unsere Mitte ist, können wir uns bei ihm treffen. Und überzeugen können wir nicht, indem wir hingehen und fordern, dass andere verboten werden, sondern dadurch, dass wir uns von Jesus neu begeistern lassen. Dass wir vielleicht wie diese Videobotschaft oder diese Handybotschaften eben begreifen, Jesus ist immer noch auferstanden. Jeder Tag unseres Lebens ist ein Tag, an dem wir dem Auferstandenen begegnen können. Anders vielleicht als die Jünger vor 2000 Jahren, aber er ist da. Er ist gegenwärtig unter uns. Staune über ihn. Freu dich über seine Gegenwart und tausche dich mit anderen darüber aus, was du mit ihm erlebt hast. Denn Jesus ist immer noch auferstanden. Man könnte auch sagen, Jesus lebt. Das ist so ein Begriff, den man gerne mal hinausruft. Er ist immer noch auferstanden, heißt aber diese Freude über seine Präsenz, über sein Leben, darüber, dass er dem Tod jegliche Macht genommen hat und uns Ewigkeit anbietet. Diese Freude sollte uns heute begeistern, mitreißen. Und davon dürfen wir erzählen. Vielleicht auch gerade denen, die diese Hoffnung noch nicht haben. Lasst uns einen Moment stille sein. Ich möchte dann mit einem Gebet abschließen. Herr Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du lebst, dass du unsere Gedanken kennst, unsere Gefühle, dass du weißt, wie es in uns aussieht. Und ich danke dir, dass du uns begegnen willst, dass du da bist für uns, dass du uns einen festen Grund gibst und dass wir durch dich wissen dürfen, du nimmst uns mit in deine Ewigkeit. Danke, Herr, dass du Festigkeit gibst, dass du uns hilfst, dass unser Leben gelingen kann. Hilf uns, unnötigen Ballast abzuwerfen. Hilf uns, dass du immer mehr zum Mittelpunkt unseres Lebens wirst. Amen.